Hi zusammen und herzlich willkommen beim Slalom-Podcast. In unserer kleinen und feinen Interviewreihe reden wir jede Woche Dienstag mit spannenden Menschen zu ihren Erfahrungen mit Veränderung.
Das sind fokussierte Unternehmerinnen und Unternehmer, aufgeladene Gründerinnen und Gründer, kluge Coaches, aber auch erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler und viele weitere smarte und mutige Leute. Eine bunte Mischung also. Eines ist aber allen gemeinsam: Menschen mit Haltung, Proaktivität und Veränderungsbereitschaft.
Von ihnen können wir lernen, wie sie Veränderungen gestalten und ihre ganz persönliche Slalomfahrt meistern. Da lassen wir uns gerne inspirieren. Und wenn auch du aus diesen Gesprächen was mitnehmen kannst, machen wir doch vieles richtig. Ach übrigens, eure Gastgeber sind Frank Schlieder
und Till Buttermann. Also viel Spaß mit dem Interview-Podcast von F-Frame und CFGO. So, und los geht's mit der heutigen Folge. Slalom.
Der Gast in dieser Slalom-Podcast-Episode ist ein Storytelling-Evangelist. Kernfrage von Uwe Walter lautet immer: Wie kann ich meine Geschichte so erzählen, dass Menschen ein Teil davon sein wollen? Ganze 20 Jahre lehrt er bereits, gute Geschichten zu erzählen. Geschichten, mit denen Kunden gewonnen werden können. Geschichten, mit denen sich Produkte verkaufen lassen. Und Geschichten, die Menschen gerne sehen, lesen und hören. Gemeinsam mit seiner Frau Svenja Walter coachen sie Unternehmen und Redaktionen. Sie helfen damit, Inhalte zu schaffen, die begeistern. Storytelling-Coach, Dramaturgie-Berater, Medien-Coach, Keynote-Speaker, Ehemann, Vater, Sportler. Uwe hat viele Rollen. Seiner Überzeugung nach sind es genau diese vielen Rollen, die im Beruflichen und im Privaten unser Leben reich machen. Und reich an Erfahrung, Erkenntnis und Eloquenz ist er mit Sicherheit, der Uwe, wie wir im Gespräch noch hören werden. Er hat sich auf die lebenslange Suche gemacht. Die Suche zu lernen, wie man die perfekte Geschichte erzählt. Also starten wir mit der Frage: Uwe, hast du sie eigentlich gefunden, die perfekte Geschichte?
Ich habe jahrelang nach der perfekten Geschichte gesucht, die ins Kino kommen kann und dann halt eben so eine unglaubliche Power entwickeln könnte, sozusagen, um Menschen zu transformieren. Und vor etwa 7, 8 Jahren hatte ich zum ersten Mal so nach vielen, vielen Jahren dann so eine Idee, was es sein könnte. Und daran arbeite ich aber aktuell nicht, aber witzigerweise hatte ich letzte Woche wieder ein Gespräch mit jemandem eben zu diesem Thema und aber die Sehnsucht ist da, die Sehnsucht oder das Streben nach dieser Absolutheit, ja. Mhm. Das aber nicht gleichzusetzen mit dem Erreichen davon. Es gibt also Menschen, die sagen, das kann man nicht, ja. Man kann nicht die Wahrheit finden und man kann dann auch nicht die beste Geschichte der Welt finden. Aber, oder sagen wir, die nicht die absolut beste, ja. Aber man kann danach streben. Das finde ich ist absolut fair. Hatte darüber eine ganz lustige Diskussion mit einem Professor von der Filmhochschule, der meint eben, es gibt keine Wahrheit, aber der mich jetzt einlädt, eben über Storytelling zu reden und seine Studenten zu challengen, damit die eben ganz viele Aspekte oder Perspektiven auf das Thema Wahrheit und auf Storytelling bekommen.
Was ist denn deine perfekte Geschichte?
Ich würde
aus dem Kino?
Ja, also sag mal so, die Grundidee ist ja die, wenn man viele Menschen erreichen will, muss man ja eine Gruppenfunktion finden. Also was teilen alle Menschen auf der Erde? Und ist, dass sie menschlich sind, teilen sie alle, dass sie in der Regel gerne in Gemeinschaften leben, dass sie ihre Träume verwirklichen wollen. Und das ist, glaube ich, diese Aspekte müssen in so eine Geschichte rein. Und das andere ist, eine Geschichte braucht den Antagonisten. Und dann ist es etwas, dann brauchst du natürlich einen kollektiven Antagonisten. Also Antagonisten quasi, der die ganze Erde bedroht. Insofern muss es also eine große Geschichte sein. Jetzt kann es ein klassischen Virus sein, der die Erde bedroht, gibt dabei aber auch andere Varianten. Und da einen guten Antagonisten zu haben, das wäre eine Möglichkeit, so ein Panoptikum zu machen der menschlichen Lebensformen und wie Entscheidungen davon abhängen, dass halt auch die Rahmenbedingungen stimmen. Also im Moment ist ja so, dass wir alle ganz glücklich oder unglücklich, aber sag ich mal, im Durchschnitt wohl etwas glücklicher leben. Aber wenn dann plötzlich die Bedrohung kommt, dass das Klima vielleicht sich verschlechtert, ja, dass die Dürreperioden kommen oder zu viel Unwetter, oder wir politisches Klima bekommen, wo plötzlich Bedrohung möglich wird oder zu viel Überwachung oder dass vielleicht eine Weltwirtschaftskrise kommt, dann wird natürlich aus diesem schönen Urlaub im Fischbachau dann plötzlich was anderes, ja. Also insofern, glaube ich, die Frage ist immer, wie gehen wir mit diesen großen Schicksalsherausforderungen um? Und in dem Fall geht es auch darum, dass wir Menschen halt erwachsener werden und mit unseren Ressourcen umgehen lernen. Ja. Mhm.
große Worte direkt am Anfang. Du weißt mir ein ganz klein bisschen ab, weil ich suche noch nach deiner Lieblingsgeschichte. Mhm. Also irgendwie König der Löwen oder der Tatort vom vorletzten Sonntag oder das Dschungelcamp Folge 13 bei RTL. Kannst du da was dazu sagen? Welche Geschichte, sagen wir unlängst aus der letzten Zeit, die du gesehen hast oder gelesen hast, trifft für dich am ehesten so diesen Nerv einer guten Geschichte?
Sag mal so, ich kann nicht jetzt normativ sagen, dass eine einzige Geschichte mich komplett erfüllt, ja, denn dazu bin ich ja auch zu vielseitig, aber zum Beispiel Geschichten, die mich in letzter Zeit echt berührt haben, war A Star is Born, also das ist die Wiederholung oder beziehungsweise ein Remake eines berühmten Stoffes. Da fand ich schön, wie sensibel das Thema Liebe, Abhängigkeit, Erfolg, Anerkennungsbedürfnis, also das Gender-Thema, wieder alles so drin war, ja. Und das kombiniert mit einem unglaublich schönen Ausdruck, mit zwei ganz faszinierenden Persönlichkeiten, die das dann auch wirklich belebt haben. Denn letztlich sind ja auch der Cast hat ja auch eine Geschichte. Also wäre das nicht Lady Gaga gewesen oder der Bradley Cooper, dann wäre das auch wieder ganz anders ausgegangen. Also dass die beiden sich hineingekniet haben, den Stoff, der ja schon vorher jahrelang herumgeeiert ist in Hollywood, und dass sie sich darin wiederentdecken können und darin etwas erzählen können, was so eine ganz moderne Form einer Liebesgeschichte ist, wie wir sie aktuell gar nicht erzählen, das hat mich echt berührt. Also das fand ich echt schön, auch schmerzhaft, aber es war eben, da waren viele Antagonisten drin und viel Realität. Oder zum Beispiel der Film über Van Gogh, dieses wunderschöne Porträt von dem Julian Schnabel, diesem Künstler. Ich mag Van Gogh sowieso als Künstler sehr. Die Bilder haben mir schon immer viel gegeben. Und die Art, wie ein Künstler das verfilmt, der eigentlich kein Filmemacher ist, der sich an viele Regeln nicht hält, der also quasi irgendwie auch rumdilettiert, aber genau weil er rumdilettiert, sich eben an diese klassischen Regeln nicht hält, eben ein sehr berührendes Werk schafft, weil er sich einfach in all seinen Mitteln, die er sich bedient, ihm nur darum geht, wie kann er an diese Seele rankommen, also an diesen Konflikt dieses Menschen. Den Film fand ich auch total beeindruckend, aber der wird nicht viele Menschen erreichen. Also es geht mir schon so, dass ich immer wieder Sachen sehe, die wie wieder einen Teil meiner Batterie aufladen, ja, oder Teile meiner Sehnsüchte erfüllen. Das kann ich sagen, ja. Aber es gibt auch genügend Sachen, wie zum Beispiel jetzt den deutschen Tatort oder auch dieses Übermaß an Krimis. Das finde ich für mich persönlich jetzt total nervig, weil ich schon das Menschenbild ablehne, ja. Aus meiner Sicht ist es so, dass es zu Kriminalität natürlich auch eine Geschichte gibt. Also niemand bringt einfach nur ohne Grund jemanden um. Denn wenn er das tut, dann hat er vorher schon eine soziale Störung, wenn er es grundlos täte. Also wie hat sich dazu jemand entwickelt? Und ich glaube halt, alles, was wir kennen, hat eine Geschichte. Ein Haus hat eine Geschichte, ein Gemeinwesen hat eine Geschichte, eine Demokratie hat eine Geschichte, aber auch ein Täter hat eine Geschichte. Und deshalb glaube ich halt, dass wir sehr oberflächlich häufig darüber reden. Und wenn wir nur dem Krimi frönen wir letztlich dem dritten Akt einer Geschichte, nämlich nachher nur noch dem, wie überführen wir den Mörder oder wie finden wir den. Jetzt wird in ein Krimi noch ein Drama eingestrickt, dann wird es wieder ein bisschen berührender. Aber im Grunde basiert das Ganze auf einer falschen Annahme eben, dass die Geschichte ohne Entwicklung auskäme. Aber wie gesagt, ich hatte zu tun mit dem Produzent, der den Film gemacht hat, über den Kannibalen von Rottenburg. Und da ist total offensichtlich, wie die ganze Geschichte sich entwickelt hat über viele, viele Jahre aus dem Kindheitstrauma heraus. Und der Täter selber, der hat gesagt, hätte er das früher gewusst, wie das alles zusammenhängt, er hätte nie die Tat begangen. Und deshalb glaube ich schon, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender, gerade ZDF und ARD, machen einfach viel zu viele Krimis. Die müssen sich wieder von dieser Haltung lösen und sich wieder viel mehr engagieren im Stärken des Bewusstseins der Bürger, weil die Welt wird komplexer und wir brauchen unglaublich viel gute Sendungen mit guten Inhalten, die uns stärken, die uns aufzeigen, wie wir zusammenleben, wie politische Dinge sind und so weiter. Stattdessen amüsieren wir uns gerade so ein bisschen zu Tode.
Ja, da schließen sich ja für mich direkt 10 Fragen an. Also mal ganz kurz hinten angefangen. Glaubst du denn, unabhängig von den Öffentlich-Rechtlichen, dass mit zunehmenden Geschichten Auslasskanälen, sage ich jetzt mal, also Streaming-Portalen, mehrere Anbieter, diesem aktuellen, dieser Nachfrageboom nach guten oder nach überhaupt längeren Geschichten, dass sich dadurch Möglichkeiten ergeben, auch mehrere gute Geschichten wieder ans Publikum zu bringen?
Ich glaube nicht, also es gibt jetzt immer mehr, wie du sagst, Kanäle, ja, Outlets, ja, also das Vor vielen Jahren kam YouTube hinzu. Da haben wir heute, das größte Becken von Geschichten weltweit. Und zum Beispiel auch das, wenn ich ein tolles Interview auf irgendeiner Plattform suche, gucke ich auch immer, ob ich es auf YouTube finde. Also ich glaube, dass das Maß, was da zugenommen hat, gigantisch ist. Und die Qualität dessen, was man finden kann im Internet, ist gigantisch. Also man findet unfassbar schöne, tolle Vorträge und Inhalte. Man muss halt sehr gut suchen, weil man ja durch die KI und also KI-gestützte Suche, wie sie halt bei YouTube ist, bleibt man in der Regel in der Bubble drin. Also man muss Tricks anwenden, um aus der Bubble rauszukommen. Sonst kann es halt sein, dass man das Thema, was man jetzt hatte, dass das halt ständig aufkreuzt und sonst halt nichts. Weil die halt einen immer befriedigen wollen. Und ich merke auch an der Zunahme meines Konsums, dass ich in so einer Bubble drin bin. Aber es ist so, dass leider, dass die Algorithmen momentan, die drehen sich ein bisschen im Kreis, also die KI-Algorithmen. Das heißt, wenn die feststellen, dass jemand mal auf irgendeinen heftigen Stoff reagiert hat oder auf einen schlimmen Stoff reagiert hat, dann bietet er den wieder an. Also dieses Alarmistische wird auch ein bisschen von den KIs gefördert und das fördert nicht unbedingt sozusagen die Constructive-Haltung. Also aus meiner Sicht ist es gerade ein bisschen schwierig. Das dreht sich gerade alles so ein bisschen in die falsche Richtung. Und ich glaube, dass das nicht ganz korrekt ist. Also ich glaube, dass da der Algorithmus fehlerhaft ist. Mhm. Also es hört sich komisch an, der kann nicht fehlerhaft sein, das ist Mathematik. Aber ich bin mir sicher, dass man den anders befeuern könnte. Also nehmen wir mal an, ich biete 9 Stoffe an oder 10 Stoffe an. Oder es sind ja bei YouTube 19 Stoffe, ja. Ich zeige 19 Thumbnails plus das 20. ist ja das normale Bild, was ich gerade anschaue. Und wenn davon 19, also negativ wären, ja, was suche ich mir denn dann aus? Ich komme auf die, bleibe in der negativen Spirale. Was wir aber nicht haben, ist von vornherein 19 positive Stoffe und ich würde im Positiven bleiben. Also insofern habe ich das Gefühl, dass wir momentan nicht unbedingt die besten Qualitäten haben. Und man sieht es jetzt am Aktienkurs von Netflix, der ist gerade eingebrochen. Und ich merke, dass Netflix selber aufgrund des Drucks jetzt durch den Wettbewerb, weil hier Warner und Disney und alle mit neuen Plattformen kommen, auch ProSieben, dass sie anfangen, auf Nummer sicher zu gehen. Und das heißt, sie investieren auch wieder mehr in Krimis. Alle investieren in Krimis. Warum? Weil das Gehirn mehr arbeiten kann. Das nennt man das AIM-Prinzip aus der Kognitionspsychologie. Das Gehirn kann da mehr arbeiten, aber das ist eigentlich der falsche Weg. Also unter dem Druck, den sie haben, gehen sie mehr auf Nummer sicher, heißt mehr Krimi, deshalb bringt der Aktienkurs ein, die Reichweite wächst nicht mehr so. Und das ist einfach ein Teufelskreis. Und das ist natürlich für eine weltweite Kultur des Miteinanders von Menschen nicht unbedingt förderlich. Also da dreht sich alles so ein bisschen im Kreis. Also und Stoffe werden halt nicht nach Bedarf entwickelt, das muss man wissen. Also das, was man an Customer Centricity entwickelt hat in der Industrie, gibt es im Medienbereich nicht wirklich. Das behaupte ich auch mal ganz krass gegenüber Netflix und anderen Plattformen. Was die abgreifen, ist eher so die von dem Bestehenden, was ist beliebt, welcher Schauspieler ist beliebt, was sind In-Punkte, Out-Punkte in der Story. Also die haben schon gewisse Algorithmen, denen sie solche Verweildauern kontrollieren, aber es trotzdem es ist nicht das, was hinter der Fassade wirklich an tiefen Sehnsucht beim Publikum da ist. Da ist eine riesen Marktlücke.
Was ist denn die tiefe Sehnsucht des Publikums? Du sprichst ja von Customer Centricity, das heißt also eine deutlich stärkere Einbindung des Kundennutzens beziehungsweise der Kundenwünsche, die dann daraus einen Nutzen generieren wollen, nämlich für sich besser unterhalten zu sein, Teil des Ganzen zu sein, wie auch immer. Aber was ist diese Leidenschaft? Was möchte der Kunde?
Also der Kunde will häufig etwas nicht mehr haben. Also wenn ein Kunde krank ist, sagt er, ich will die Krankheit nicht mehr. Wenn ein Schüler in die Schule geht, sagt er, die Schule will ich nicht mehr. Aber er kommt nicht so weit, dass er sagt, Mensch, man könnte die Schule revolutionieren im Sinne von Fuck you Goethe, wo plötzlich ein krimineller Lehrer wird. Also die Fantasie ist nicht da. Weil was wir wissen ist eher, ja, es ist schlimm, in die Schule zu gehen, das Notensystem, so wie der Druck aufgebaut wird, das Unterworfensein. Aber sie wird nicht drauf kommen, dass das Problem der Schule gar nicht unbedingt die Lehrer sind, sondern dass ihr die geistige Heimat oder sagen wir so die Einstellung, die dahinter liegt. Man könnte den Unterricht vielleicht mit 20-30% Veränderung extrem gut machen, indem man zum Beispiel das Problem-Based Learning einfügt, dass die Kinder nicht auswendig lernen, sondern die bekommen ein Problem genannt. Meinetwegen, sie haben Geografieunterricht und sie müssen jetzt Bohrungen machen, untersuchen, wenn sie in München leben, auf welchem Boden leben wir eigentlich? Woher kommt der? Ja, und da müssen Sie mal ein bisschen graben oder gucken, wo man leichter an die Tiefe des Bodens rankommt, zum Beispiel an der Isar. Dann müssen Sie Steine zählen, dann müssen Sie Steine mal angucken, woher die kommen. Und dann werden sie sich fragen, warum sind die denn alle so rund, die Steine? Dann brauchen sie dafür eine Theorie. Dann werden sie schauen, aus welchen chemischen Bestandteilen ist das? Wo findet man das nochmal? Und so würden sie langsam drauf kommen, dass es tatsächlich Steine aus den Alpen sind. Aber warum diese Steine? Warum diese Form? Und so weiter. Also man könnte da total tollen Unterricht machen. Und ich glaube, wenn man alleine 20-30% in die Richtung bauen würde, des Wochenunterrichts auf dieses Problem-Based Learning, das wäre dann auch die Form des Storytellings, dann wäre das sensationell. Die Schüler hätten unglaublichen Spaß. Es wäre nah dran an dem, was sie von den Computerspielen kennen, und sie hätten eine unglaubliche Leidenschaft dabei. Und es wäre auch für die Lehrer eine Erneuerung, die ihnen Spaß machen würde. Es würde ihnen auch den Stress rausnehmen, immer den Wissensvorsprung halten zu müssen und das teilweise mit ganz abstrusen Ideen, dass man Aufgaben so unsinnig beschreibt, dass sie kein Mensch verstehen kann. Das ist ja jetzt unlängst auch passiert bei dieser Mathematikprüfung im Abitur, dass Schüler reihenweise gescheitert sind. Also das kann ja nicht der Sinn sein. Das Thema ist, dass das Leben auf unserem Planet bedeutet, Probleme lösen. Also müssen wir Kinder dazu bringen, dass sie, egal, sind das zwischenmenschliche Probleme oder sind es ökologische Probleme oder wirtschaftliche Herausforderungen, wie gehen wir die an?
Okay, habe ich jetzt richtig verstanden, dass gute Geschichten Kunden dazu anregen, Probleme zu lösen und somit sehr individuell sind?
Kann man das so sagen? Ja, sagen wir so, es gibt in Deutschland etwa 80 Millionen Menschen und es gibt eine Gruppe von Menschen, die ähnliche Probleme haben wird. Zum Beispiel Menschen, die die Schule fertig machen, die fragen sich, welchen Beruf ergreife ich, ja? Und die Frage nach der Berufswahl ist eine der größten Traumata für viele. Weil viele haben gar keine speziellen Fähigkeiten, sagen, oh Gott, was mache ich denn jetzt aus meinem Leben, oder? So, wenn es dafür einen Film gäbe, ja, oder eine gute Serie, die genau das Thema behandelt, dann würden wir, sag ich mal, mindestens diese 500.000-600.000 Jungs und 500.000-600.000 Mädchen, die jeweils jedes Jahr quasi erwachsen werden, oder sagen wir, dann den Schritt sozusagen ins Erwachsenwerden schaffen oder gehen, dass die darin sich wiedererkennen würden. Jetzt ist aber so, dass nicht nur die 18-Jährigen oder 19-Jährigen das anschauen würden, das würden auch die 16-Jährigen schon anschauen, weil die ja da in der Vorerwartung sind. Es würden aber auch die, die immer noch rumeiern mit 20 anschauen, so dass man schnell dann auf 4-5 Millionen Kunden kommen könnte. Dazu gibt's aber keinerlei Angebot.
Dann können wir ja hiermit anfangen mit diesem kleinen, aber feinen Podcast. Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt 16, 17, 18 ist, noch gar nicht weiß, was er tut? Du hast ja selber Kinder auch. Was hast du deinen Kindern dann geraten?
Also meine Kinder, ich bin ein großer Stanford-Fan, weil Stanford ja mit diesem deutschen Motto existiert, die Luft der Freiheit weht. Also ich bin ein großer Freiheitsdenker. Das kommt auch ein bisschen aus der Heldenreise, weil das Ziel aller Aktionen des Menschen ist, Freiheit zu gewinnen. Das heißt, ich habe meinen Hunger gestillt und bin jetzt freier damit. Aber das ist jetzt noch sehr, sag mal, physikalisch oder körperlich. Aber Freiheit heißt, wie schaffe ich es, mein Leben, mein Ruf, meine Berufung so zu leben, mein Schicksal so hinzubekommen, dass ich nicht jeden Tag am Überlebenskampf bin, sondern dass ich irgendwie mich mal auf eine Felsplatte legen kann in die Sonne und das genießen kann. Ja, also das ist ein ganz großer Schritt. Und ich bringe meinen Kindern bei, dass die Welt ein Ort ist voller Herausforderungen und dass es total schön ist, wenn sie Lust haben, die Herausforderungen mit an denen mitzuarbeiten, die zu im Griff zu kriegen. Und ja, das ist so ermutigen, der Hammer zu sein und nicht der Nagel, ja. Und das ist das, was ich denen immer raten würde: Komm in deine Energie, finde zu deiner Kraft und lass dich nicht unterkriegen durch Menschen, die dir Defizite einreden, sondern finde zu deiner Kraft, finde einen Weg. Und da ist es gut, Dinge auszuprobieren, also wirklich vielleicht ein Praktikum dort zu machen oder so. Aber was ich niemals raten würde, sich klein zu machen. Mir wäre es lieber, dass ein Kind mit 16 seine erste App programmiert oder irgendwo in einem sozialen Projekt engagiert ist und sofort Probleme löst, weil dieses Ganze im Kopf rumwälzen hilft gar nichts. Also ich glaube, was jeder Mensch haben will, ist, dass er spürt, das, was ich mache, ist sinnvoll. Es schafft eine Wirklichkeit, also ich kann es greifen, was ich da mache. Es freut andere, es stärkt meine Persönlichkeit. Das ist ein zentrales Thema. Also das sich überflüssig zu fühlen, ist das Allerschlimmste, was man als Kind haben kann.
Auch als Erwachsener später. Also auch der Mensch will ja ernst genommen werden. Es geht jetzt doch in eine leicht andere Richtung, aber ich steige in dieses Thema ein, weil es gerade so, weil ich es persönlich sehr, sehr spannend finde, auch in die Energie kommen. Ist ja ein lebenslanges Thema. Und jetzt ist am Anfang in der Schulzeit vielleicht, ja, ich sag mal so, die gesellschaftlichen Zwänge sind noch nicht so ausgebildet. Später, wenn man vielleicht ein bisschen älter ist und ein bisschen familiäre Grundlagen gelegt hat, in Form einer Familie natürlich selber Kinder hat oder auch einen Lebensstandard von gewissen Einkommen. Aber auch dort feststellt, jetzt bin ich hier in Zwängen gefangen, die ich eigentlich gar nicht mehr möchte. Wie komme ich denn da in die Energie? Oder hast du Mechanismen, in die Energie zu kommen, um wieder eine persönliche Veränderung herbeizuführen? Was kannst du denn darüber sagen?
Also es gibt ja den Begriff des Burnouts und lustigerweise war ich jetzt gerade in der Schweiz bei einer wunderschönen Einweihung eines Schlosses und da sagte mir eine Frau, dass sie ein Bore-out gehabt hätte. Also kein Burnout, sondern Bore-out. Und meistens geht es ja zusammen, ja, Bore-out, also das ist zu Tode gelangweilt zu sein und auch noch ausgebrannt zu sein. Also was ich rate, ist den Burn-in zu finden. Also das, was dich begeistert, ja, weil wenn du nicht brennst, das ist wirklich ein physikalischer Vorgang, wenn du nicht brennst für etwas, dann bist du müde und erschöpft. Heute Morgen habe ich die Spülmaschine eingeräumt und ausgeräumt und ich habe mir eingeredet, dass es gut ist und ich hatte Spaß daran und habe schon ein Erfolgserlebnis gehabt. Also ich glaube, man kann sich mit allem das Leben schön machen und ich glaube, dass dieses zu finden, wofür du brennst, deinen Ruf zu finden. Es gibt aus meiner Sicht nahezu keinen Mensch, der sich nicht für irgendwas begeistert. Und ich meine es nicht, rauszugehen bei heißem Wetter und Eis zu essen, das ist auch schon mal schön, sondern etwas, wo du sagst, da hätte ich Lust drauf. Das sind Menschen, die mir gefallen. Das ist ein Ort, wo ich gerne wäre. Und ich glaube, wir müssen hinhorchen, was uns fasziniert, welche Marken wir mögen, welche Orte wir mögen, welche Schulen wir mögen, welche Gedanken wir mögen und genau darauf hingehen. Also wenn ich ein Buch toll finde, dann schreib doch den Autor an. Wenn du einen Ort toll findest in Costa Rica oder in USA oder sei es in Macau, dann geh halt hin, ja. Oder wenn es Myanmar ist, ja, geh hin und entdecke Gleichgesinnte. Und dann habe ich einen Punkt, den ich vorher nicht erwähnt habe, den ich auch für extrem entscheidend finde, ist, wir sind hier in Deutschland so trainiert als Einzelkämpfer, ja. Du machst deine Schule selbst, oder? Deine mittlere Reife, deine Lehre, alles ist immer so alleine, oder? Ich glaube, dass das totale Fehleinschätzung ist. Ich glaube, dass alles, auch in Firmen, wie im privaten Leben, auch in Geschichten, dann zum Erfolg kommt, wenn ich Gleichgesinnte finde oder wenn ich mir ein Team aufbauen kann. Also wenn ich irgendwas vorhabe, meinetwegen, ich will auswandern irgendwohin, wenn ich das alleine versuche, schwierig. Finde ich aber Menschen, die das schon mal gemacht haben oder die mir Ideen geben oder einen Anwalt, der mir ein Visa besorgen kann. Ich brauche Hilfen. Und wenn ich die für mich gewinnen kann und wenn sie nur partiell sind oder gegen Geld oder vielleicht sogar mit mir zusammen machen, aber wir wachsen und werden größer und intelligenter, wenn wir uns komplementieren, also wenn wir uns vervollständigen durch andere. Und das ist nicht gelehrt in unserem System, gar nicht. Der CEO meint, der muss es alleine schaffen. Nein, ein CEO hat nur die Aufgabe, ein toller Teammanager sein, um eine Firma zum Blühen zu bringen. Er muss die Kräfte wecken können von den Leuten, nicht die Kräfte vernichten, nicht sagen, ich bin der Chef, ich bestimme alles, sondern er muss sagen, Mensch, was kann ich tun, damit ich den Kunden mehr Glück bringe und euch auch? Was kann ich dafür tun? So simpel ist die Frage.
Nun bist du als Coach ja auch dafür da, anderen zu helfen. Das heißt, sie gönnen sich dich und merken, dass sie selber nicht genug weiterkommen. Vielleicht gehen wir da mal im nächsten Abschnitt ein bisschen drauf ein. Was ist der Zustand? Was ist der Zustand in dem Augenblick, wenn du da hinkommst? Kannst du das verallgemeinern? Du kommst da an und jemand und eine Redaktion oder eine Gruppe von Menschen ist desillusioniert und weiß nicht weiter? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ich glaube, das ist kein schlechter Gedanke. Also grundsätzlich glaube ich, wenn jemand auf mich zukommt, dann ist immer ein Bedürfnis da, irgendeine Art von Bedürfnis. Und durch das Kennenlernen, durch das Vorgespräch oder durch das Besuchen stelle ich natürlich dann fest, dass da mehr dahinter ist, ja. Und dann durch mehr Gespräch wird es dann noch intensiver. Das ist für mich wie dieses Management bei Walking Around, also, oder was Robert Habeck auch immer nennt, dass er so ein Außenminister ist oder einer, ein Draußenminister nennt er sich, ja. Also im Grunde musst du herumlaufen, mit den Leuten reden und wirklich spüren, was Sache ist. Und deshalb brauche ich bei vielen Projekten, also entweder ist es ein halber Tag oder ein paar Stunden, manchmal aber auch ein paar Wochen, um mir wirklich ein Bild zu verschaffen. Und idealerweise spreche ich dann halt bei einer Redaktion mit 5 oder 10 Leuten, aber bei einem großen Team dann vielleicht auch mal mit 50 oder 100 Leuten. Und dann kriege ich mit, was brauchen die Kunden, weil ich mit denen spreche, was brauchen die Bestandskunden, was brauchen die Potenzialkunden, was brauchen die Mitarbeiter, was brauchen Führungskräfte, was brauchen auch Leute, die am Band stehen meinetwegen. Und daraus bildet sich dann so ein Bild. Und dann merke ich halt, aus diesem Bedarf heraus haben wir ja einen Ist-Stand, also eine Ist-Geschichte. Also wie wir uns heute erzählen, wie wir sind. Wir sind ein System von einzelnen Lebewesen, die zusammen folgende Geschichte oder folgende Metapher zustande bringen. Zum Beispiel, dass wir eine Firma sind, die seit 3 Jahren nur noch runterspart und kürzt und Leute entlässt und immer mehr depressiv ist, ja, und sich immer mehr vorwerfen gegenseitig im Vorstand oder im Aufsichtsrat. Also das kann beispielsweise sein. Was man dann braucht, ist eine neue Geschichte. Ja, und diese Geschichte gilt es dann gemeinsam zu entwickeln. Was könnte denn eine Geschichte sein, an die wir glauben, die nachhaltig ist, die jeden mit einbezieht, auch den Kunden, und die von allen gelebt werden kann? Und wie können wir die auch materialisieren, also indem wir sie wirklich einen Slogan finden vielleicht oder konkrete Handlungen und Projekte finden, die wir umsetzen können, oder Produktoptimierungen oder Service- oder Logistikoptimierungen. Also es geht darum, letztlich von einer Bad Story oder von einer schwachen Story, von einer passiven Story ist vielleicht gar nicht so falsch ausgedrückt, zu einer aktiven Story wieder. Und dieser Transformationsprozess, der kann relativ schnell gehen. Ich habe erlebt, dass ich nach 2 Stunden einen Champions-League-Verein gedreht habe, ja, in einem Clubgespräch mit dem Eigentümer. Aber es kann auch eben auch mal 1 Jahr oder 2 dauern oder 3. Aber es geht darum, dass nachher wirklich eine Vision wieder da ist. Und es braucht letztlich einen Warlord oder eine Warlordin sozusagen, die mit anderen zusammen sagen, das kriegen wir hin. Und es gibt halt Kulturen, die haben das. Es gibt Firmen, die gerade durch die Decke gehen, ja, oder eine Kultur wie China zum Beispiel, die durch die Decke geht, die nach oben geht. Aber es gibt auch Kulturen, die eher so rückschrittlich sind, die sich gegenseitig beschuldigen. Und Griechenland war zum Beispiel nicht jetzt aktuell, aber vor ein paar Jahren natürlich durch diese Schuldenkrise in schweren Depressionen, ja, gefangen. Die Lebensenergie, die Menschen haben, die Energie, die Kraft, die Intelligenz, die konnte sich nicht auswirken. Und da haben möglicherweise die Europäer und wir auch nicht die optimale Rolle gespielt, auch vielleicht die Griechen selber. Aber letztlich geht es um, wie schaffen wir eine gute Story wieder hinzukriegen? Und dazu müssen wir das drehen. Und das ist ein großer Paradigmenwechsel.
Und wie schaffst du das, eine gute Story wieder hinzukriegen? Also welche Bausteine einer guten Story braucht es denn, um aus einer Bad Story eine gute Story zu machen?
Aber ich glaube, man muss die Ressourcen für möglich halten, dass Menschen die Kraft zur Heilung haben, dass Mitarbeiter die Kraft haben, es anders zu machen. Und wenn einer sagt, ja, wir sind schon zu alt oder unsere Firma ist nicht mehr zu retten oder unser Staatswesen ist nicht mehr zu retten, muss man sagen, ja klar, seid ihr nicht mehr zu retten, ihr seid schon wie zu alt. Dann lachen die und sagen dann, ach so, natürlich sind wir nicht zu alt, und gehen dann in den Widerstand zur eigenen Haltung. Und das heißt, sie fangen an zu grinsen und sagen dann, ja, vielleicht können wir es doch ändern. Also man muss die tiefe Überzeugung haben, dass genügend Ressourcen vorhanden sind in allen Menschen zur eigenen Entwicklung. Und Storytelling handelt ja immer von der Entwicklung, immer von der Transformation. Storytelling ist immer der Weg zu etwas hin. Und im Idealfall ja der Weg zu einer Lösung und zu einer Entwicklung. Und im negativen Fall wäre es halt eine Tragödie. Anstatt sich das gut entwickelt, schraubt sich das in den Tod. Ja, also das ist, dazu sind die griechischen Theaterstücke also bestens geeignet, das aufzuzeigen.
Ja, also nicht jede Story hat ein Happy End, sondern geht auch mal dem derben Ende entgegen.
Ja, sozusagen. Und genau, und das sind auch ganz tolle, wertvolle Geschichten. Ja, also die Sachen, wo was schief geht. Ja, also der Nokia-Fall, ja, wie Nokia damals sich an die Wand gefahren hat, oder Kodak, das sind ja Fälle, die sehr häufig zitiert werden. Also, und sie müssen nur sehr gut erzählt werden und auch in der Mechanik gut, damit Leute verstehen, was sie davon profitieren können. Weil nur schnell mal rausgeprostet, ja, in 3 Sätzen, hat es oft noch nicht die Tiefenwirkung, sondern da kann schon mal auch argumentativ hilfreich sein. Aber im Grunde genommen ist es sehr interessant, sich mit so Scheiterungen auch zu beschäftigen. Aber das ist nicht das ideale Storytelling. Das ideale Storytelling wäre immer, beides zu zeigen. Also der Weg zur Lösung und der Weg in den Tod. Also wenn ich jetzt so handle, haben wir die Chance zum Wachsen. Wenn wir so handeln, sterben wir. Und dann können sie Leute, dann haben sie einfach das ganz klare Gefühl, okay, es ist wohl besser, ich gehe den Weg, weil der andere ist ein Hinsiechen, warten auf den Tod. Ja.
Was sind für dich so die größten Hindernisfaktoren? Wir haben es im Slalom-Podcast, wir sagen dann immer so, was sind für dich die dicksten Slalomstangen auf dem Weg zu einer guten Geschichtsentwicklung im Unternehmen?
Ich glaube, dass man komplett positiv ist. Also in vielen Firmen ist es so, dass es sowas gibt wie, man beschuldigt sich gegenseitig. Jeder redet über den anderen, ja, der kann das nicht und der will das nicht und so. Also es gibt sehr viel Belastung da drin. Und natürlich ist nicht jeder geeignet für so eine Entwicklung oder nicht jeder will da mitgehen. Das ist so. Also wenn Entwicklung stattfindet, gehen auch Menschen. Aber ich glaube, was extrem wichtig ist, ist einen total positiven Geist zu haben, einen totalen positivistischen Ansatz zu sagen, ich glaube da komplett, dass es gelingen kann. Weil diese Energie müssen sie aufbringen, wenn sie da quasi Mentor oder Nestor sind. Und dann glaube ich, ist es wichtig, dass sie das System, eine Firma ist ein System vieler Systembestandteile. Wenn sie an das große System rangehen, das schaffen sie nicht. Ich glaube immer, man muss die Leute einzeln abholen. Also das nennt man in der Mediation die Pendeldiplomatie. Sie müssen versuchen, mit vielen Leuten einzelne Verträge zu schließen und die zu überzeugen, wo ihre Handlungsvermögen sind, dass es sinnvoll ist. Und dann so eine positive Stimmung aufbauen, dass keiner mehr über den anderen lästert, sondern dass man sich auf die Chancen konzentriert. Weil wenn Leute Angst haben, oder selbst ich als Coach Angst haben muss, ständig angegriffen zu werden, dann versuche ich ja, dieser Gefahr auszuweichen. Aber dann haben wir ja gar keine Kraft, um das Unternehmen zu entwickeln. Also das ist so meine Wahrnehmung, dass es ganz wichtig ist, unglaublich positiven Geist rüberzubringen und dann wirklich in vielen Einzelgesprächen, Einzelverträgen und dann anzufangen, das in Gruppen zu bringen und dann herauszuhören, auch wo ist Bedarf und bedarfsgerecht Projektgruppen entwickeln. Diese Projektgruppen, die dann quasi also abteilungsübergreifend arbeiten, die dann aber auch mit der Linie wieder verknüpft werden und dann halt einen Dialog finden, der Fortbildung, der Selbstentwicklung, der dann eine große Geschichte mündet. Wir schaffen das. Deshalb brauche ich auch immer einen Titel für so eine Geschichte. Also ich suche in jeder Firma immer einen Titel für die neue Story, ja, damit das manifest werden kann. Aber das ist, kann auch nach hinten losgehen, ja. Wenn man das zu früh verwendet, dann ist es ein Pseudo-Verfahren.
Also der positive Ansatz ist die Grundlage eines jeden. Das heißt, jeder darf ja positiv sein. Wie mache ich das jetzt nun? Also stelle ich mich morgens vor den Spiegel und grinse mich die ganze Zeit an oder pfeife ein Lied, auch wenn mir nicht danach ist, oder gehe laufen, trink mir 3 Bier mehr, als ich ursprünglich wollte. Hast du da Mechanismen?
Also es gibt so eine alte Religion aus dem Persischen, die nennt sich die Zarathustra und die Feueranbeter, ja, und man sagt, dass das Christentum stark davon profitiert hat. Und die haben so einen Dreisatz, den ich sehr wichtig finde. Der ist für mich so ein Mantra geworden. Der heißt, denke gut, spreche gut, handle gut. Und es ist tatsächlich auch so ein Selbsterziehungsfaktor, dass ich mich immer wieder frage, habe ich jetzt gut gedacht? Habe ich gute Motive unterstellt? Verstehe ich, warum jemand handelt? Aus dem Prinzip der Effizienz handelt ein Mörder oder einer, der lästert, handelt auch aus einem Motiv. Und wenn ich jetzt gut denke, dann versuche ich, dessen Motiv nachzuvollziehen. Und wenn der nicht anders kann, als zu lästern, um überhaupt noch ans Leben zu glauben oder das kompensieren zu können, dann ist es halt total schön, mit dem herauszufinden, auf eine Reise zu gehen und herauszufinden, wie diese Zusammenhänge sind. Und wenn er die selber erkennt, dann sagt er, vielleicht brauche ich jetzt gar nicht mehr dieses Lästern, weil ich kann es ja anders machen. Ich habe jetzt gerade so einen Typ erlebt, so einen 2-Meter-Mann. Und da ging es darum, ob eine Firma umzieht in ein Großraumbüro. Und ich selber bin sowohl jemand, der das ganz toll erlebt, Großraumbüros, und aber auch oft katastrophal erlebt. Das kann total schön sein. Und wenn es nicht gut gemacht wird, ist es die Hölle. Also da macht man Menschen fertig. Ja. Und jetzt habe ich festgestellt, da war jemand, der war so ein bisschen dagegen. Und im Laufe des Prozesses hat er sich zum Fürsprecher entwickelt und hat gesagt, ob er selber in die Hand nehmen darf. Und ich fand das halt total faszinierend. Also wenn einer, der davor Angst hat, sagt, ich möchte jetzt selber in die Hand nehmen und dann jetzt selber überlegt, wie kann man das zum Erfolg machen, ja? Welche Raummodelle gibt es? Welche Arbeitsmodelle können es geben? Weil es muss ja nicht nur so sein, dass man einen Hauptraum hat. Man kann ja Nebenräume schaffen, ja, wo man schlafen kann oder wo man kreative Bühne hat, ja, wo man Sachen besprechen kann. Man kann partielle Teaminseln haben. Also gibt es verschiedenste Ansätze, wie das ganz toll sein kann. Und der macht sich jetzt mit einem Team auf, das zu lösen, und bekommt auch einen Architekten an die Seite und auch das Budget. Und das finde ich unheimlich schön. Da wächst jemand und hat eine Heldenreise für sich und wächst über sich hinaus und wächst fürs Team. Und dann, wenn die dann für sich herausfinden, dass es funktionieren kann, und sie machen dann Demos dazu und Prototypen, bauen das vielleicht sogar in Miniaturmaßstab mal auf oder in Form einer Zeichnung, dann kann man sicher sein, dass sie es nachher auch leben und lieben. Und das ist, glaube ich, total sinnvoll. Also ich glaube immer, ich sage immer, zuhören ist so einfach. Zuhören ist die Lösung.
Wir trennen uns an dieser Stelle kurz von dem Gespräch für, nein, keinen Werbeblock, sondern für einen kurzen Infoblock. Uwe könnte als Experte sicherlich stundenlang über die Heldenreise referieren. Wir versuchen das in einem kurzen Infoblock zusammenzufassen. Diese Heldenreise, oder auch Heldenfahrt genannt, ist eine Art archetypischer Grundstruktur, die durch typisch auftretende Situationen und darin vorkommende Figuren gekennzeichnet sind. Diese Grundstruktur hat der amerikanische Mythenforscher Joseph Campbell erforscht. Er versuchte in Religionen und Mythen quasi universelle Erfahrungsmuster zu zeigen, die sich in allen Mythologien dieser Erde nachweisen lassen. Campbells Heldenreise fand ein Echo in vielen Disziplinen. In psychologischen Trainings wird es von Therapeuten und Coaches verwendet, aber die Grundstruktur der Heldenreise ist ebenso in der Literatur, in der Musik und in Filmen zu finden. In Hollywood hat der amerikanische Drehbuchautor Christopher Vogler das Prinzip der Heldenreise in seinem Buch The Writer's Journey oder auf Deutsch Die Odyssee des Drehbuchschreibens beschrieben. Uwe Walter hat diese Heldenreise in einem E-Book zusammengefasst und stellt sie auf seiner Storytelling Masterclass Website als kostenlosen Download zur Verfügung. Den Link findet ihr dazu in den Shownotes. So, und jetzt geht's weiter mit unserem Gespräch und der Frage, wo überall treffen wir eigentlich auf Helden?
Die Heldenreise ist für mich heute auf der einen Seite ein soziales Modell, denn der Held ist ja jemand, der quasi sich für jemanden einsetzt. Also der Superheld rettet die Welt. Kleiner geht's nicht. Dann gibt's den Alltagsheld, der rettet seine Familie oder der rettet eine Abteilung. Der Held des Betriebs, der Mitarbeiter des Monats, ja, das ist der, der, wenn die Toilette schmutzig war, der sie danach putzt, obwohl er sie nicht versaut hat. Das sind diese kleinen Alltagshelden, die finde ich auch ganz toll. Dann gibt's den Anti-Helden, das ist der, der sagt, das ist mir scheißegal, wenn einer das versaut hat. Mich interessiert es nicht, ich mache mein Ding. Und dann für mich gibt's dann noch das Prekariat, also das wäre für mich die unterste Stufe. Das sind Menschen, die sich überhaupt nicht mit dem Heldentum beschäftigen können. Aber nur weil jemand sich damit nicht beschäftigen kann, heißt nicht, dass er dazu eine Beziehung hat. Das ist ein bisschen wie bei Yin und Yang. Man findet im hellsten Licht den dunkelsten Punkt, ja. Und so ist es hier. Also das ist am wenigsten heldenhaft. Und gerade deshalb ist es aber auch, herrscht auch dort das Heldentum. Weil wenn man die Menschen dort erlebt und beobachtet, wie die ums nackte Überleben kämpfen und trotzdem mit Würde es manchmal machen und keine verkehrten Menschen sind, man versteht, warum die, wie es denen geht und man kann sich darin auch wieder entdecken. Und ich glaube, ich sag mal, von diesen vier Kategorien, in all diesen vier Kategorien können wir uns widerspiegeln. Und an allen sieht man auch, dass sie im Fernsehen beispielsweise laufen. Es braucht halt immer eine gute Haltung, sie zu erzählen.
Ich baue dir jetzt mal ein Szenario auf. Ich baue Uwe Walter, dem Storytelling-Papst, ein Szenario auf und bin gespannt, was er dazu sagt. Stell dir vor, du liegst abends in deinem Bett. Ein fremder Mann kommt in dein Schlafzimmer, zieht eine Waffe und hält sie dir geladen vor den Kopf und sagt, morgen drück da ab, wenn du nicht ab sofort etwas Neues machst in deinem Leben. Etwas fundamental Neues. Was wäre das?
Ich würde mich politisch engagieren. Also in der Heldenreise ist es so, dass man selbst das oft nicht erkennt, was die eigene Berufung ist. Und irgendwann sagte mir ein führender SPD-Politiker, sag mal Uwe, du bist ein so total politisches Wesen. Wenn du übers Geschichtenerzählen redest, dann ist es natürlich übers Geschichtenerzählen und über die Bedeutung des Lebens und was Geschichten für eine Kraft haben und für eine Weisheit haben. Aber tief drin wird man zum politischen Menschen natürlich. Und er sagt ja immer, du bist eigentlich dafür geboren, politisch zu handeln und zu sprechen. Also das wäre jetzt sozusagen meine Antwort.
Lieber Uwe, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir für deine politische Zukunft und deine geschichtliche Zukunft alles Gute, deinen Kindern, deiner Frau. Bis bald.
Dankeschön. Ich bedanke mich auch für das tolle Gespräch.
So, bevor du dich jetzt wieder zu Recht anderen Themen widmest, haben wir hier noch einen kurzen Nachklapp. Wenn du diese Folge jetzt hier gehört hast und dich fragst, hey, warum haben sie das und das nicht gefragt oder das würde mich mal interessieren, ein bestimmtes Themengebiet, was wir aufgreifen können oder du einfach allgemein ein paar kluge Fragen über das Thema Veränderung hast, dir vielleicht auch interessante Gäste einfallen, die wir interviewen dürfen oder du gerne einfach mal nur was Nettes schreiben möchtest, dann schreib uns doch einfach an slalom@fframe.de. Wir haben das auch in den Shownotes verlinkt. Hier nochmal slalom@fframe.de. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonnier ihn doch einfach. Wir versuchen überall dort gelistet zu sein, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcasts oder bei Google Podcasts. Jede Woche Dienstag geben wir euch eine neue Folge aufs Ohr. Und natürlich könnt ihr uns auch bei Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung geben. So rutschen wir vielleicht in den Rankings mal nach oben und werden irgendwann reich und berühmt. Oder einfach nur berühmt. Last but not least, vielen Dank an den großartigen Arne Thomas für die Musik. Dir vielen Dank fürs Zuhören. Hab eine gute Zeit, viel Spaß bei allem, was du tust. Bis zum nächsten Mal und tschüss.